NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Unsere Gesellschaft altert immer mehr. Heute gehört in Deutschland jeder Fünfte zur Generation 65+. Und bis 2060 dürfte es fast jeder Dritte sein. Doch Sport allein ist kein Garant für ein gesundes und langes Leben. Auch der Sozialstatus, also der Wohlstand und der Bildungsgrad spielen eine wichtige Rolle. Das ist der Schwerpunkt in dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: Der stärkste Röntgenlaser der Welt nimmt am Hamburger DESI seine Arbeit auf. Weniger Lungenkrebstote durch Passivrauchen. Und 40.000 Jahre alter Perlenschmuck aus Elfenbein in der Schwäbischen Alb gefunden. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. UFO-Sichtungen, Landungen von Aliens oder gar Entführungen unschuldiger Erdlinge durch Außerirdische, das ist eher Stoff für Science Fiction und Hollywood. Vor 40 Jahren wurde allerdings ein Funksignal empfangen, das alles aufwies, was ein Wissenschaftler von einer fernen, außerirdischen Zivilisation erwarten würde. Es war ein Schmalbandradiosignal, das im Rahmen eines Projekts am Big Ear Radioteleskop der Ohio State University aus Richtung des Sternbildes Schütze aufgezeichnet wurde. Es bekam den Namen Wow-Signal. Guido Meyer über dessen geheimnisvolles Erscheinen und eine mögliche Lösung des Rätsels.
Es ist der 15. August 1977, ein später Montagabend, wenige Stunden vor dem Tod Elvis Presleys. Am Big Ear Teleskop der Ohio State University blickt gegen 23.16 Uhr Jerry Eamon wieder einmal hinaus in die Nacht. Der junge Radioastronom arbeitet ehrenamtlich für SETI, der Search for Extraterrestrial Intelligence. An diesem Abend sieht es erstmals so aus, als sei diese Suche nach außerirdischer Intelligenz erfolgreich. Das Teleskop registriert einen einmaligen Ausschlag im Radiobereich. Wow, schreibt Jerry Eamon an den Rand des Ausdrucks. 40 Jahre später, der Radioastronom Antonio Perez hat sich am Zentrum für Planetenwissenschaft in Florida dieses Falls angenommen.
Ich habe mich diesem mysteriösen Phänomen von der Perspektive eines Detektives ausgenähert. Irgendetwas war an jenem 15. August 1977 passiert, zu einer bestimmten Zeit. Damit hatten wir den Tatort. Wir hatten ebenfalls die Beschreibung des Tatverdächtigen. Er hat einen eindeutigen Fingerabdruck hinterlassen, und zwar im Radiofrequenzbereich bei 1420 MHz der Wasserstofflinie.
Das ist die Wellenlänge, in der auch atomarer Wasserstoff besonders stark strahlt. Man hat damals angenommen, dass die Aliens gerade diese Frequenz sich aussuchen würden, weil es halt so eine spezielle Frequenz ist. Das einfachste Molekül emittiert gerade dort.
Rainer Mauersberger hat sich am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn mit dem Wow-Signal beschäftigt und mit dem Lösungsvorschlag, den sein Kollege aus den USA mit seinem detektivischen Ansatz nun anbietet.
Ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt als die Astronomen vor mir. Der Tatort war mir wichtiger als der Tatverdächtige. Ich konnte die Region am Himmel auf das Sternbild Schütze eingrenzen.
Das Wow-Signal aus dem Sternbild Schütze ist dort nie wieder aufgetaucht und auch sonst nirgendwo am Nachthimmel. Es ist bis heute einzigartig. Die Astronomen am Big Ear-Teleskop konnten diesen Ausschlag nur wenige Sekunden lang aufzeichnen. Während dieser Zeit überstrahlte er alle anderen Signale.
Als nächstes habe ich mir angesehen, wer oder was sich zu der bewussten Uhrzeit in dieser Gegend des Himmels aufgehalten hat. So stieß ich auf zwei mutmaßliche Täter, die beide Signale mit 1420 MHz abgeben. Es sind zwei Kometen, zwei Verdächtige, deren Signale dem Wow-Signal entsprechen, waren also genau zu der Zeit an genau dem Ort, von dem das Wow-Signal ausging.
Als Hauptverdächtigen hat sich Antonio Perez den Kometen 266P Christensen näher angesehen. Er war erst 2006 entdeckt worden. Zum Zeitpunkt des Wow-Signals kam er als Verursacher also noch gar nicht in Betracht, weil er unentdeckt durch die Weiten des Alls zog. Nun aber, da er bekannt ist, können Astronomen seine Bahn zurückberechnen. Täter überführt, Rätsel gelöst, nach 40 Jahren. Oder? Der Radioastronom Rainer Mauersberger aus Bonn.
Da gibt es einige Sachen, die sprechen dagegen, dass das Rätsel jetzt gelöst wird. Es gibt auch einige Sachen, die sprechen dafür. Dagegen spricht, dass nicht bekannt ist, dass Kometen zu den stärksten Radioquellen in der Frequenz des atomaren Wasserstoffs sind. Das spricht dagegen.
Darauf erwidern die Astronomen vom Center for Planetary Science, dass der Komet von einer Wolke aus Sauerstoffatomen umgeben gewesen sein könnte. Aber
die Erde dreht sich und deshalb dreht sich der Himmel über dem Radioteleskop. Und ich hätte erwartet, dass das Signal dann mindestens 4 Minuten beobachtbar gewesen hätte sein müssen. Es war aber 15 Sekunden und das ist physikalisch nicht sehr plausibel.
Das Signal war für ein quer über das Firmament wanderndes Objekt also eigentlich sogar zu kurz. Dennoch gelte:
Ich hätte nicht geglaubt, dass sie was entdecken würden und sie haben aber so etwas entdeckt, was genauso aussieht wie ein Signal. Das finde ich bemerkenswert.
Im kommenden Jahr wollen die Amerikaner einen zweiten Kometen untersuchen, der ebenfalls als Täter in Frage kommt. Danach wird sich zeigen, ob dieser kosmische Kriminalfall zu den Akten gelegt werden kann.
Der Komet ist schon sehr tatverdächtig, aber um ihn in einem Gerichtssaal zweifelsfrei zu überführen, da habe ich noch etwas Arbeit vor mir.
Soweit der Bericht von Guido Meyer. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. 100 ist die neue 80, titelte unlängst eine Pressemitteilung der Berliner Charité. Immer mehr Menschen werden immer älter, damit steigt die Gruppe der Hochbetagten, die über 80 Jahre alt sind. Aber taugen 100-Jährige auch als ein Vorbild? Oder haben sie einfach nur die besseren Gene oder ein besseres soziales Umfeld? Wie können wir bei guter Gesundheit altern? Diesen Fragen sind die Berliner Mediziner jetzt nachgegangen. Daniela Remus hat deren Antworten gesammelt.
Im antiken Athen wurden alte Menschen systematisch ausgegrenzt. Im heutigen Japan ist der Tag der Ehrung der Alten ein gesetzlich festgelegter Feiertag. So unterschiedlich die Kulturen, so unterschiedlich gehen die Menschen mit dem Alter um. Bei uns möchten die meisten Menschen zwar lange leben, aber alt wollen sie nicht sein. Denn die Vorstellung überwiegt, dass Menschen jenseits der 70 oder 80 Jahre krank und gebrechlich sind, auf dauerhafte Hilfe angewiesen sind. Wie aber steht es um die tatsächliche Gesundheit dieser hochbetagten Menschen? Das haben Forscher von der Charité in Berlin jetzt herausgefunden. Einer von ihnen ist Paul Gellert vom Institut für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft.
Und tatsächlich haben wir herausgefunden, dass in der Gruppe der 100 Jahre und älter Lebenden oder dann eben Gestorbenen in unserer Studie, dass die Anzahl der chronischen Erkrankungen geringer war als bei den beispielsweise 80-jährig Verstorbenen.
Menschen, die 100 Jahre alt werden, sind im Vergleich relativ gesund. Das heißt nicht, dass sie topfit sind, wie ein gesunder Mit-40er etwa, aber sie erkranken in der Regel etwa 10 bis 20 Jahre später an alterstypischen Gebrechen. An den sogenannten altersassoziierten Krankheiten wie Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck.
Das Zusammenspiel der chronischen Erkrankungen, das halt hat uns interessiert, eben dass die 100-Jährigen eben insgesamt weniger Erkrankungen hatten.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt, der individuell ausgesprochen unterschiedlich sein kann, leiden alte Menschen an mehreren chronischen Erkrankungen. Je weniger das sind, desto älter werden die Betroffenen, so die Berliner Forscher.
Was wir gemacht haben ist, wir haben uns Krankenkassen-Routinedaten vorgenommen, um eben alle Abrechnungsdaten zu haben. Und wir haben uns im Jahre 2015 alle im Jahre 2015 Verstorbenen 6 Jahre rückwärts angeschaut und eben alle Daten, die die Kasse erhebt, das sind im Wesentlichen Diagnosen, aber auch Abrechnungsdaten zu Medikamenten, Arztbesuchen und eben, ob jemand im Pflegeheim ist beispielsweise oder nicht, angeschaut und das dann eben verglichen mit die 100-Jährigen verglichen mit denen, die dann eben mit 90 oder 80 Jahren verstarben. Und da sah das dann eben so aus, dass die 100-Jährigen da durchaus besser abschnitten als die 80- und 90-Jährigen.
Noch vor 40 Jahren erreichte nur einer von 10.000 Menschen das magische Alter von 100 Jahren. Heute prognostizieren Wissenschaftler, dass die Hälfte der hier geborenen Kinder so alt werden könnte. Dass immer mehr 100-Jährige mit relativ guter Gesundheit leben, ist ein Phänomen, das auch Rainer Kiefmann beobachtet, der am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg die bundesweit erste Professur für Gerontoanästhesiologie innehat.
Die Älteren, die werden zum Teil deshalb so alt, eben weil sie keine großen Erkrankungen haben. So, es gibt die beiden Fraktionen. Und dann gibt es auch die Jüngeren, die schon deutlich voraltern. Ja, also sind die 50-Jährigen, die viel rauchen, dann vielleicht Nachtschicht machen, einen ungesunden Lebensstil pflegen mit viel Essen. Die schauen aus wie 70, wo sie erst 50 sind. Und dann haben wir halt die 100-Jährigen, die auch schon wie 80.
Ausschlaggebend für das Plus an Gesundheit und das Erreichen dieses hohen Alters sind neben den genetischen Faktoren der medizinische Fortschritt, Hygiene, aber auch die individuelle Lebensgestaltung. Stichworte: soziales Umfeld, Bewegung, Ernährung und Übergewicht.
Der medizinische Fortschritt, der ist gut für uns, aber den nimmt halt nicht jeder irgendwie entsprechend in Anspruch. Also viele machen sich diesen Fortschritt eben wieder kaputt oder den Benefit aus diesem Fortschritt wieder kaputt, indem sie sich halt wahrscheinlich eben ungesund ernähren, ungesunden Lebensstil pflegen.
War es noch vor wenigen Jahren eine Sensation, wenn ein Mensch das 100. Lebensjahr erreichte, so verschiebt sich das von Jahr zu Jahr. Eine Entwicklung, die auch in den Krankenhäusern sichtbar wird. Rainer Kiefmann und Cynthia Olotu leiten mehrere Pilotprojekte am UKE in Hamburg, um dieser hochbetagten Klientel bei Behandlungen im Krankenhaus gerechter zu werden. Cynthia Olotu.
Und das führt dazu, dass sich dieses Gleichgewicht zwischen Krankheit und Gesundheit im Alter einfach, es wird einfach labiler. Und auch der gesunde ältere Patient, oder ich sage jetzt immer Patient, aber auch der gesunde ältere Mensch, der keine Erkrankung hat, hat an sich schon eine Abnahme aller Organfunktionen. Und es führen eben einfach Stresssituationen. Wir als Ärzte reden natürlich jetzt vom Krankenhausaufenthalt, das können aber auch natürlich im echten Leben einfach emotionale Stresssituation sein, Verlustsituation oder eben auch kleine Widrigkeiten, kleine Infekte zum Beispiel, führen eben viel schneller dazu, dass dieses System kippt.
Deshalb müssen auch die Kliniken und die Mediziner darauf reagieren, dass immer mehr Menschen deutlich älter werden. Das erfordert andere Behandlungs- und Narkoseangebote, die genauer auf die speziellen Bedürfnisse der alten und sehr alten Menschen eingehen. Nach den Erkenntnissen der Berliner Forscher ist 100 das neue 80. Daran gibt es nur noch wenig Zweifel, sagt Paul Gellert von der Charité in Berlin.
In Deutschland leben aktuell 17.000 Menschen über 100 Jahren. Und das war vor gut 20 Jahren, waren es beispielsweise nur 2.600. Also es ist tatsächlich jetzt schon eine Größenordnung, mit der man tatsächlich solche Studien durchführen kann und die einen großen Teil der Bevölkerung darstellen. Und eben dieser Teil der Bevölkerung, diese obere Spitze dieser Bevölkerungspyramide, die steigt eben prozentual am schnellsten. Das ist ganz deutlich.
Daniela Remus über den Prozess des Alterns. Wissenschaftler der Stanford-Universität in Kalifornien haben herausgefunden, dass die menschliche Selbstwahrnehmung einen vermutlich stärkeren Einfluss auf unsere Lebenserwartung hat, als wir bislang angenommen haben. Wer dazu neigt, seine körperliche oder sportliche Leistung kritisch zu sehen, hat demnach auch mit einer geringeren Lebenserwartung zu rechnen. Die Forscher haben die Daten von mehr als 60.000 Amerikanern ausgewertet. Die Studie erschien im Fachmagazin Health Psychology. Markus Schuler stellt sie vor.
Als die Frankfurterin Octavia Zart vor 2 Jahren zum ersten Mal auf dem Campus der Stanford-Universität stand, beschlich sie ein seltsames Gefühl. Was sie sah, kannte sie von europäischen Universitäten so nicht.
Dann kam ich hierher nach Kalifornien und war dann plötzlich von Menschen umgeben, die unglaublich körperlich aktiv waren, also die ständig Sport gemacht haben. Dann habe ich mich plötzlich viel weniger aktiv gefühlt und habe dann eben sehr negative Wahrnehmungen plötzlich gehabt über meine Verhaltensweisen, obwohl sich mein Level an körperlicher Aktivität eigentlich überhaupt nicht verändert hatte.
Damit war die Idee für die Studie der 26-jährigen Doktorandin der Organisationspsychologie geboren. Gemeinsam mit ihrer Professorin Alia Crum hat sich Octavia Zart die vergangenen Monate mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen tagtägliche Gedanken und Wahrnehmungen auf unseren Körper haben, bewusst oder unterbewusst. Unsere Eigenwahrnehmung beeinflusst dabei nicht nur unsere Gesundheit, sondern hat auch eine langfristige Auswirkung auf unsere Lebenserwartung.
Zum Beispiel, wenn wir im Stress sind, dann kann es das ja ins Schwitzen bringen und kann unseren Puls erhöhen und so weiter. Solche Erfahrungen haben wir eigentlich jeden Tag. Aber trotzdem kommen viele Leute nicht auf die Idee, dass diese Wahrnehmungen vielleicht auch unsere Gesundheit beeinflussen könnten.
Mehr als 60.000 Datensätze von US-Amerikanern haben sich die Psychologinnen angesehen, in denen Informationen über Größe, Gewicht, chronische Erkrankungen, Blutdruckwerte und andere Gesundheitsdaten enthalten waren. Sie reichten zum Teil bis ins Jahr 1990 zurück. Hinzu kamen Daten, die von Activity-Trackern stammen, also Armbändern, die Puls und körperliche Aktivität aufzeichnen. Sie stellten fest, wer sich ausreichend bewegt, aber sich dieser Aktivität nicht bewusst ist und sie auch nicht positiv wahrnimmt, fördert seine Gesundheit nicht im gleichen Maße wie jemand, der sich genauso viel bewegt, aber diese Aktivität bewusst und vor allem positiv wahrnimmt.
In dem statistischen Modell haben wir auch die tatsächliche körperliche Aktivität, die die Leute gemacht haben, drin. Andere Gesundheitsmerkmale oder ob Leute übergewichtig sind, wie alt sie sind und so weiter. Wir haben da einige Faktoren mit drin. Und selbst wenn man all diese Faktoren konstant hält, besteht diese Beziehung zwischen unseren Wahrnehmungen und unserer Lebenserwartung.
Die Stanford-Wissenschaftlerinnen sehen darin einen Placebo-Effekt, wie er aus der Medizin bekannt ist, wo ein Medikament, das keinerlei Wirkstoff enthält, plötzlich doch eine Wirkung entfaltet, weil der Patient daran glaubt. Einen ganz ähnlichen Effekt stellt die Psychologin auch bei der Eigenwahrnehmung von körperlicher Aktivität fest. Wer denkt, dass er sich ausreichend bewegt und auch kleinere Aktivitäten für sich selbst positiv bewertet, wird häufig gesundheitlich bessere Werte liefern und kann damit auf eine höhere Lebenserwartung hoffen. Dieser positive Ansatz könnte dazu führen, dass Menschen besser motiviert sind, mehr für ihren Körper zu tun, als wenn sie sich mit anderen vergleichen und sich selbst ständig unter Druck setzen. Die Arbeit der Forscherinnen könnte deshalb auch Auswirkungen auf künftige Gesundheitskampagnen haben. Zum Beispiel, wenn Krankenkassen ihre Kunden zu einer gesünderen Lebensweise animieren wollen.
Insofern kann es eben oft sein, dass diese Kampagnen, die ja sehr gut gemeint sind, tatsächlich für einige Menschen einfach nur diese negativen Wahrnehmungen auslösen und im Endeffekt vielleicht der Gesundheit sogar eher schaden als helfen.
Wer also gesund leben will, sollte sich für die kleinen Erfolge loben, sagt die Psychologin. Gesunde Bewegung müsse nicht unbedingt im Fitnessstudio stattfinden.
Sondern, dass man den Menschen ins Bewusstsein führt, dass auch, wenn man mit dem Hund rausgeht oder zur Arbeit mit dem Fahrrad fährt oder die Wohnung putzt oder das Kind herumträgt, dass das auch als gute Bewegung zählt und dadurch auch schon einige Gesundheitsbenefits bekommen kann.
Das war ein Beitrag von Markus Schuler.
Something to say to them. You don't know what you're talking about. When you believe in love, it all works out. If you take me down, I got one more round. Give me the dirty water, I'll still walk.
Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat eine Studie zum globalen Alterungsprozess vorgelegt. Titel: Hohes Alter, aber nicht für alle, wie sich die soziale Spaltung auf die Lebenserwartung auswirkt. Darin wird auf regionale Besonderheiten und andere Faktoren verwiesen, die in bestimmten Schichten der Gesellschaft den Anstieg der Lebenserwartung bremsen. Danach werden die Gesundheit und damit die Lebenserwartung wesentlich von zwei Faktoren bestimmt: dem Sozialstatus und dem Bildungsgrad. Ich habe die Autorin der Studie, Sabine Sütterlin, zunächst gefragt, warum vermögende und besser gebildete Menschen länger leben.
Vermögend ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, da der Begriff Sozialstatus mehr umfasst als nur das materielle Vermögen, das jemand besitzt. Beim Sozialstatus geht es noch um viel mehr Dinge, unter anderem die Wohnsituation, die Gesundheit und ganz wichtig dabei ist der Bildungsgrad. Und Menschen, die generell schon mal eine höhere Ausbildung durchlaufen haben, die haben bessere Chancen, älter zu werden und dabei noch gesund zu bleiben, weil sie ganz oft Erkenntnisse besser umsetzen können, die wir haben über unsere Gesundheit und wie wir länger leben können. Zum Beispiel das Rauchen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Noch bis in die 50er, 60er Jahre war das in Deutschland eher ein Phänomen wohlhabender und besserer Schichten. Als dann in den 60er Jahren herauskam, die ersten wissenschaftlichen Studien belegten, dass es einen Zusammenhang mit Lungenkrebs gibt zwischen Rauchen und Lungenkrebs, ging das Rauchen, also die Gewohnheit des Tabakkonsums in den sozusagen höheren Schichten sehr bald zurück, bis auf fast die Hälfte. Und es blieb bis heute jetzt eher ein Phänomen der einfacheren, weniger privilegierten Schichten.
Die Lebensbedingungen in den industrialisierten Ländern und in der sogenannten zweiten und dritten Welt, in Schwellenländern, sind ja recht unterschiedlich. Kann man denn sagen, woran sterben global gesehen die Menschen am häufigsten?
Es gibt Zahlen der Weltgesundheitsorganisation, wonach an erster Stelle in der Liste der 10 häufigsten Todesursachen die koronare Herzkrankheit steht, die bis zum Herzinfarkt führen kann, also Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße, und an zweiter Stelle Schlaganfälle. Und das sind im Wesentlichen Krankheiten, die durch eine gesündere Lebensführung, einen gesünderen Lebensstil im Grunde weitgehend vermeidbar wären. Interessant ist aber, dass, wenn man nur die Länder nimmt, die die Weltbank als die ärmsten einstuft, dass dann an erster Stelle Lungenentzündungen und Durchfallerkrankungen stehen, also an erster und zweiter Stelle. Und dass das wiederum auch vermeidbare Krankheiten sind, weil es da ganz oft an hygienischen Bedingungen, an medizinischer Versorgung und so weiter fehlt. Und dann folgen in diesen armen Ländern auch an der nächsten Stelle dann die Schlaganfälle und die Herzinfarkte, was bedeutet, dass eben da diese in Anführungszeichen schlechten Gewohnheiten in puncto Gesundheit sich auch allmählich durchsetzen, wo sich Mittelschichten entwickeln in diesen Ländern.
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Lebenserwartung ja linear angestiegen. Heute gehört in Deutschland jeder Fünfte zur Generation 65+. Und nach statistischen Berechnungen dürfte es bis 2060 fast jeder Dritte sein. Hochbetagte ab 80 Jahren stellten 1950 bei uns gerade mal 1% der Bevölkerung. Inzwischen ist ihr Anteil auf gut 5% angestiegen. Wird unsere Gesellschaft also immer älter oder gibt es doch eine natürliche Grenze bei etwa 100 Jahren?
Bei dieser Frage müssen Sie erstmal unterscheiden zwischen der durchschnittlichen Lebenserwartung, die sich immer auf eine ganze Gruppe oder eine ganze Bevölkerung eines Landes oder einer Region bezieht, und der individuellen Lebenserwartung. Die kann ja sehr hoch sein. Also es gibt ja diese Frau, diese Französin Jeanne Calment, die mit 122 Jahren und noch ein paar Tagen gestorben ist erst. Das war bislang das Maximum, was wirklich dokumentiert ist als Lebensalter. Das heißt, einzelne Personen können es durchaus schaffen, weit über 100 Jahre alt zu werden. Und es gibt auch Biologen oder Biomediziner, Wissenschaftler, die sagen, der Mensch hat potenziell die Möglichkeit, 150 Jahre alt zu werden. Es gibt aber auch Studien, die sagen, die individuelle Lebenserwartung ist wahrscheinlich irgendwo bei etwas über 110 Jahren begrenzt biologisch, dadurch, dass wir einfach biologische Wesen sind und altern. Und das Zweite ist, also bei der durchschnittlichen Lebenserwartung, um die geht es uns eigentlich. Da geht es darum, die sozialen Unterschiede, die es da gibt, die einfacheren Menschen, die in weniger befriedigenden Berufen arbeiten, die Stress haben im Leben und dadurch tendenziell eher erkranken auf Dauer, die haben eine niedrigere Lebenserwartung als Menschen, denen es eben besser geht, die höher gebildet sind, dadurch bessere Berufe haben, ihr Gehirn trainieren, ihre Prävention gegen demenzielle Erkrankungen dadurch verbessern. Diese Unterschiede gilt es im Grunde genommen zu beseitigen oder einzugrenzen, um den Durchschnitt weiter ansteigen zu lassen.
Das Wohlergehen und damit auch die Gesundheit und Lebenserwartung der Menschen hängen also wesentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Bildungsstand ab. Welche Forderungen leiten Sie daraus ab an Regierung und auch an die Zivilgesellschaft? Wie können günstigere Bedingungen für alle geschaffen werden?
Es geht darum, möglichst gleiche Chancen für alle zu schaffen, und zwar vor allem bei der Bildung. Das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen studieren sollen oder Akademiker werden sollen, sondern es heißt einfach, dass man Erkenntnisse, die man hat, zu Gesundheit beispielsweise, was dann in die Prävention reingeht, dass man die besser vermittelt an die Menschen, die man eben sonst nicht so rankommt. Prävention generell ist durchzusetzen. Es muss da mehr passieren. Beispielsweise kann es nur darum gehen, dass die Übergewichtsepidemie, die Adipositas, Epidemie einzudämmen, indem man eben auch steuert, was die Lebensmittelindustrie den Menschen anbietet. Das Rauchen muss unbedingt eingegrenzt werden, weil es einfach immer noch 7 Millionen jedes Jahr auf der Welt Menschen sterben wegen Tabak und davon 1 Million durch Passivrauchen. Es geht auch darum, die Gesundheitssysteme darauf auszurichten, dass wir immer älter werden. Es geht darum, in den ärmeren Ländern die Kindersterblichkeit zu senken und auch die Forschungsergebnisse, die wir haben, zu nutzen.
Das war Sabine Sütterlin vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Trombone Shorty. Die CD mit dem Titel Parking Lot Symphony erschien bei Blue Note. Für die Forschung ist er das neue Wahrzeichen Hamburgs, der European X-FEL, der hellste und schnellste Röntgenlaser der Welt. Kostenpunkt 1,5 Milliarden Euro. Ab September geht er in Betrieb, unterirdisch zwischen einer riesigen Halle in Schenefeld und dem DESI-Forschungszentrum in Hamburg-Bahrenfeld. Es gibt nur 5 Exemplare weltweit, die vergleichbares Licht erzeugen. Der European X-FEL schafft pro Sekunde bis zu 27.000 Laserblitze. Andrea Schwitzer hat sich den Teilchenbeschleuniger vorab angesehen.
Ein großer Kontrollraum hinter einer Glaswand. So einer, wie er wohl in jedem James-Bond-Film zu sehen ist. Menschen vor Bildschirmen. Bestimmt an die 80 Stück hängen davon an den Wänden, stehen auf Tischen, zeigen Grafiken, blinkende Kästchen.
Wir stehen hier im DESI-Beschleunigerkontrollraum. Hier werden alle Beschleuniger, die auf dem DESI-Gelände oder von dem DESI-Gelände ausgehen, kontrolliert. Das sind zum einen die Synchrotronstrahlungswelle Petra 3, die ist so im hinteren Teil des Beschleunigers. Dann haben wir Flash, der Vorgänger von dem European X-FEL, der so in der Mitte des Kontrollraums ist. Und dann stehen wir jetzt direkt vor den Konsolen von dem European X-FEL.
Petra 3, Flash und eben ganz neu der European X-FEL. 3 Experimentieranlagen, Teilchenbeschleuniger, mit denen wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden können, erklärt Winnie Decking. Er ist der Leiter für den XFEL-Beschleunigerbetrieb beim DESI, dem größten internationalen Forschungslabor Deutschlands mit Sitz in Hamburg-Bahrenfeld. Und dieser XFEL ist eben der neue Star unter den Forschungsanlagen, weltweit. Sein Licht ist für Wissenschaftler ein Traum. Denn seine Röntgenblitze eröffnen völlig neue Möglichkeiten für viele Bereiche der Forschung.
Also wirklich von der Physik über Chemie bis hin zur Biologie, medizinische Forschung. Also es ist ein ganz, ganz weites Feld, was da letztendlich abgedeckt wird.
Forscher träumen also beispielsweise davon, zu filmen, wie ein Virus erstmals eine Zelle befällt. Könnte man diesen Vorgang genau beobachten, wären personalisierte Medikamente denkbar. Oder wie funktioniert die Photosynthese genau? Würden wir wissen, wie Pflanzen mit Licht und Wasser und Kohlendioxid Energie machen, könnten wir entsprechende Kraftwerke bauen, die nebenbei unsere Luft vom schädlichen CO2 befreien. Ungeahnte Möglichkeiten. Und das alles mit diesem Röntgenlaser, insgesamt 3,4 Kilometer lang, der unterirdisch von Hamburg-Bahrenfeld nach Schenefeld in Schleswig-Holstein geht.
Also ist eine 5,40 Meter Durchmesser Betonröhre, die hier in den Sand gebuddelt oder gebohrt worden ist. Diese gelben, ich nenne sie jetzt mal Tonnen, das sind halt diese Beschleunigermodule. Jedes ist 12 Meter lang, wiegt ungefähr 8 Tonnen, ist jetzt in dieser Längssicht ein bisschen schwierig zu sehen.
Und diese ganze Anlage ist auf den einzelnen Bildschirmen im Kontrollraum schematisch dargestellt.
Genau, also am schönsten ist ein Kästchen. Wenn es grau ist, ist es erstmal eingebaut, hoffnungsweise. Wenn es grün ist, funktioniert es.
Ungefähr 500 Personen arbeiten für den reibungslosen Betrieb des Röntgenlasers XFEL. Physiker, Techniker und Ingenieure. Viele aus Deutschland, aber auch aus rund 45 weiteren Ländern.
Teilweise aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland haben wir viele hier. Momentan haben wir Gäste aus Stanford hier und so. Also es ist sehr, sehr bunt. Also wenn man so ein bisschen Leute kennenlernen will aus aller Welt, ist das auch ein guter Platz hier. So halt.
Über 20 Jahre Forschung stecken in dem Röntgenlaser European XFEL.
Also es gibt wenig Leute, die den langen Atem haben, wirklich an so einem Projekt so lange dran zu arbeiten. Also ich meine, ich bin da jetzt auch schon seit 2003 oder sowas dran am Arbeiten. Das ist schon wirklich eine verdammt lange Zeit.
Umso mehr freut sich Winnie Decking auf die definitive Inbetriebnahme mit konkreten Experimenten im September.
Da freut man sich sehr natürlich. Also viele Kollegen sind auch so lange da, andere sind dazugekommen, andere sind zwischendurch in Rente gegangen. Das ist natürlich auch immer ein Problem mit dem Wissenstransfer und so weiter und so fort. Also das ist schon so, dass man eigentlich, sagen wir mal, wenn man wirklich ganz früh hier eingestiegen ist, so seine gesamte Karriere mit der einen Anlage verbringt. Solche Laufzeiten sind das mittlerweile.
Andrea Schwitzer über den Teilchenbeschleuniger European XFEL. Vor 30 Jahren wurde es zur Gewissheit. Nicht nur das aktive Rauchen, sondern auch das Einatmen des Qualms anderer Raucher verursacht Krankheiten und Lungenkrebs. Ein Alarmsignal, das dazu führte, dass viele Bundesländer ab 2005 Nichtrauchergesetze erließen. Passivrauch sollte keine Menschen mehr schädigen. Eine aktuelle Bestandsaufnahme des Universitätsklinikums Hamburg bestätigt jetzt, dass statistisch die Lungenkrebstoten durch Passivrauchen zurückgegangen sind. Ob das allerdings an den Gesetzen liegt, bleibt ungewiss. Ursula Storost mit den Einzelheiten.
Kneipenstimmung im Szeneviertel. Reden, trinken und rauchen. Halt! Rauchen in der Kneipe ist in den meisten Bundesländern bis auf wenige Ausnahmeregelungen seit mehr als 10 Jahren vorbei. Mit positiven Auswirkungen, sagt Professor Heiko Becher, Leiter des Instituts für Epidemiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Anzahl der Menschen, die passiv rauchen, ist zurückgegangen.
Und zwar noch stärker als das Aktivrauchen. Und das liegt daran, dass es nicht mehr erlaubt ist, wie noch vor 20 Jahren, dass in Kneipen, in Restaurants geraucht wird. In öffentlichen Gebäuden ist Rauchen allgemein untersagt. In Zügen ist Rauchen untersagt. Und das führt dazu, dass allgemein die Passivrauchbelastung stark zurückgegangen ist.
In einer Studie hat Heiko Becher jetzt festgestellt, Die Lungenkrebstodesfälle, die auf Passivrauchen zurückzuführen sind, sind in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken. Waren es im Jahr 1994 statistisch gesehen noch 400 Menschen, die dem Passivrauch zum Opfer fielen, reduzierte sich die Anzahl im Jahr 2012 auf 165. Eine gute Nachricht, sagt die Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und neben den offiziellen Verboten griff ein sozialer Wandel in der Bevölkerung.
Es ist einfach nicht mehr in Ordnung, dass Raucher in Innenräumen rauchen. Und selbst viele Raucher verbieten mittlerweile auch das Rauchen bei sich zu Hause. Also die gehen freiwillig auf den Balkon und wollen auch nicht, dass andere in der Wohnung rauchen.
Ob die erheblich niedrigeren Lungenkrebssterbefälle von Nichtrauchern auf die Gesetze oder den sozialen Wandel zurückzuführen sind, kann man nicht sagen, so Ute Mons. Denn Lungenkrebs hat eine sehr lange Latenzzeit.
Also es dauert 10 bis 20 Jahre, bis sich Lungenkrebs überhaupt entwickelt. Das heißt also, frühestens in 10 Jahren könnten wir Berechnungen dazu durchführen, wie viele Lungenkrebs-Todesfälle wirklich durch die Nichtraucherschutzgesetze verhindert worden sind.
Nachweisbar ist, dass die Häufigkeit von Infekten, Atemwegserkrankungen und Augenreizungen nach den Nichtraucherschutzgesetzen deutlich zurückging, sagt Ute Mons. Und Studien haben gezeigt,
dass Nichtraucherschutzgesetze einen relativ kurzfristigen Effekt auch auf Herzerkrankungen hatten. Also man konnte sehen, dass nach Einführung der Nichtraucherschutzgesetze sehr kurzfristig die Anzahl an Herzinfarkten zurückgegangen ist.
Inzwischen weiß man, nicht nur der vom Raucher ausgeatmete Zigarettenrauch macht die Passivraucher krank. Besonders aggressiv ist der sogenannte Nebenstromrauch, sagt die Biologin Dr. Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum.
Der Nebenstromrauch, der entsteht, wenn die Zigarette so vor sich hin glimmt. Das Problem daran ist, dass das beim Glimmen eine viel niedrigere Temperatur hat, als wenn man an der Zigarette zieht. Und dabei entstehen mehr Schadstoffe als beim aktiven Dranziehen.
Weniger schädlich könnten die neuen elektronischen Zigaretten, die E-Zigaretten, sein. Beim Rauchen, so Katrin Schaller, findet keine Verbrennung statt, sondern die Zigaretten bringen eine Flüssigkeit zum Verdampfen. Trotzdem entstehen auch Schadstoffe.
Und darunter auch krebserzeugende Formaldehyd und Acetaldehyd. Das sind krebserzeugende Substanzen. Im Moment ist es aber so, Krebs ist eine Sache, die über Jahrzehnte lang entsteht. E-Zigaretten sind noch gar nicht so lange auf dem Markt und werden noch nicht in großem Stil verwendet. Das heißt, es gibt jetzt noch keine epidemiologischen Untersuchungen, anhand derer man nachweisen könnte, dass E-Zigaretten Krebs verursachen.
Aber E-Zigaretten verpesten die Raumluft mit Schadstoffen. Wie intensiv, weiß man aber nicht. Und deshalb gibt es für diese neue Qualmerei auch keinen Nichtraucherschutz. Merkwürdig, findet Katrin Schaller.
Da wir jetzt die Nichtraucherschutzgesetze haben und die Räume eigentlich schadstofffrei sind, sehe ich jetzt keinen Grund, warum man einen Raum mit neuen Schadstoffen wieder belasten sollte.
In Deutschland raucht immer noch ein Viertel der Bevölkerung. Davon 30% der Männer und etwa 20% der Frauen. Vor 20 Jahren waren es noch deutlich mehr. Trotzdem, so Ute Mons, ist Lungenkrebs immer noch eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Und trotz Nichtraucherschutz eine Herausforderung für das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Wir sehen bei den Männern in den letzten Jahren einen Rückgang der Lungenkrebstodesfälle. Einfach weil in den letzten 20, 30, 40 Jahren der Tabakkonsum bei Männern sukzessive zurückgegangen ist. Bei den Frauen geht der Tabakkonsum aber erst seit ungefähr 10 Jahren zurück. Und bei Frauen sehen wir tatsächlich auch noch, dass die Lungenkrebs-Todesfälle ansteigen.
Und Lungenkrebs ist eine der Krebsarten mit der schlechtesten Prognose, sagt Ute Mons.
Also das heißt, da gibt es natürlich auch eine Menge Forschung, um zumindest das Überleben von Betroffenen zu verlängern.
Todesfälle durch Passivrauchen haben abgenommen, Ursula Storos informierte.
It's raining, and it rains it all the time. And the cold I shook when I saw your love don't look. They say the strong survive, though I'm hurting tonight.
I keep telling myself I'll be fine. Nobody never learned nothing from no good time. Nobody never learned nothing from no good time.
Notizen aus der Wissenschaft.
Der vor einem Monat in der Westantarktis abgebrochene Eisberg A68 hat sich bisher kaum bewegt. Nach Erkenntnissen der Glaziologin Daniela Jansen am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung hat die Strömung noch keine Angriffsfläche gefunden, um ihn mit sich fortzutreiben. Er ist mehr als 1 Billion Tonnen schwer und 6,5-mal so groß wie Berlin. A68 ist einer der größten jemals gesichteten Eisberge. Noch wackelt der Gigant in der Bucht im Larsensee-Schelfeis hin und her, hat sich aber ein bisschen gedreht, sodass sich der Spalt zur Schelfeiskante in Richtung Süden schon verbreitert hat. Schelfeis schwimmt auf dem Meer, wird von Gletschern gespeist und wächst immer weiter ins Meer, bis Teile abbrechen. Die Wissenschaftlerin erwartet, dass sich an der Position des Eisbergs erst im antarktischen Sommer etwas ändern werde. Im Winter drücke zu viel Meereis gegen den Giganten. Ein in Kenia entdeckter, gut erhaltener, rund 13 Millionen Jahre alter Affenschädel gibt Aufschluss darüber, wie der gemeinsame Vorfahr des heute lebenden Menschenaffen und Menschen ausgesehen haben könnte. Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig konnte mit Hilfe von 3D-Röntgenbildern Hirnhöhle, Innenohr und die noch nicht durchgebrochenen bleibenden Zähne sichtbar machen. So fanden sie heraus, dass das Junge etwa 1 Jahr und 4 Monate alt war, als es starb. Das Fossil bekam den Namen Alesi. Alesis Schädel ist nur so groß wie eine Zitrone und mit seiner kleinen Schnauze sieht er eher aus wie ein Gibbon-Baby. Dass die neue Art sich nicht gibbonartig verhielt, belegen die Forscher anhand einer Untersuchung des Gleichgewichtsorgans innerhalb des Innenohrs. Die Leipziger Forscher sehen in dem Fund auch einen weiteren Beweis für den Ursprung von Menschenaffen und Menschen in Afrika. Menschen sind am nächsten mit heute lebenden Menschenaffenarten wie Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Gibbons verwandt. Jugendliche treiben pro Woche nur noch 5 Stunden Sport und verbringen 74 Stunden mit Medienkonsum. Damit ist der Gebrauch von Medien ein bedeutender und bestimmender Faktor im Routinetagesablauf. Ein internationales Forscherteam hat in einem aufwendigen Testverfahren bei 391 Kindern und Jugendlichen aus 16 Tiroler Schulklassen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren einerseits den Body Mass Index und die motorische Fähigkeit bestimmt, andererseits deren Medienkonsum erfragt. Im Durchschnitt hatte jeder der Heranwachsenden 5,6 der folgenden Medien bzw. Geräte zur Verfügung: Fernseher, Mobiltelefon, Smartphone, Tablet, PC bzw. Laptop, stationäre und portable Spielkonsole, CD-Spieler, MP3-Player und ein Radio. 31% der Befragten gaben an, ohne Smartphone nicht mehr leben zu können. Der Medienkonsum zieht sich quer durch alle sozialen Schichten. Es handelt sich danach um einen Zeitkiller als Teil des komplexen Freizeitverhaltens der Jugendlichen. Die Studie erschien in der neuen Ausgabe der Wiener Klinischen Wochenschrift.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. Älteste Kunst, älteste Musikinstrumente, älteste Hinweise auf religiöses Denken. Wir haben schon oft über die Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb berichtet, aber über einen Aspekt noch nicht, über den Schmuck. In den Höhlen der Alb wurden auch Schmuckgegenstände gefunden, so Perlen aus Mammutelfenbein, von der Fachwelt bisher kaum beachtet. Sie sind 36.000 bis 42.000 Jahre alt und werden jetzt als Fund des Jahres 2017 im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren gezeigt. Gabor Pahl hat sie sich näher angesehen.
Die sogenannten Perlen sehen schon etwas anders aus als das, woran man bei dem Begriff normalerweise denkt. Es sind keine matt glänzenden kleinen Kügelchen, die in Muscheln heranwachsen. Wenn Archäologen von Perlen sprechen, bezeichnen sie damit kleine, durchlöcherte Schmuckstücke, in dem Fall geschnitzt aus Mammutelfenbein. Inzwischen sind mehrere Dutzend dieser Perlen aufgetaucht in den verschiedenen Höhlen der Alp, doch speziell die Funde im Hohlefels haben Sibylle Wolf am meisten beeindruckt. Sie ist die Schmuckexpertin innerhalb des Tübinger Forschungsteams und kommt immer wieder gerne hier ins Achtal.
Das ist das Schöne am Hohlefels, deswegen liebe ich das Inventar hier ganz besonders. Es gibt hier viele Sonderformen, also Formen, die nirgendwo sonst bislang belegt sind.
Manche Perlen sind doppelt durchlocht, manche sogar dreifach. Gerade auch Perlen aus den ältesten Fundschichten.
Das könnten beispielsweise auch Kettenschieber sein, um Ketten von Schmuck aufzufädeln. Das können einfach Knöpfe gewesen sein. Wir haben auch weitere Formen, beispielsweise eine Form, die einer kleinen Frau ähneln könnte. Die Variationsbreite der Formen hier, der Schmuckformen, die hier belegt sind, ist enorm hoch. Sonst an kaum einer Fundstelle überhaupt europaweit belegt und zeugt eben von dieser Kreativität und dem starken Ausdrucksvermögen, das wir nach 40.000 Jahren jetzt immer noch fassen können.
Die Perlen sind 36.000 bis 42.000 Jahre alt. Das spricht aus Sicht von Sibylle Wolf dafür, dass diese Tradition über mehrere Jahrtausende gepflegt wurde. Und zwar sowohl in den Höhlen des Achtals als auch 50 Kilometer entfernt in denen des Lohnetals.
Vielleicht war es eine Gruppe, also es war jeweils eine Gruppe, die zog, oder es waren, was wir momentan postulieren, verschiedene Gruppen, die sich kannten und austauschten und eine kulturelle Einheit darstellten.
Die Schmuckstücke von der Alp sind aus Mammutelfenbein, aber es deutet nichts darauf hin, dass die Menschen in den Höhlen Mammutfleisch gegessen hätten. Es finden sich dort keine Mammutknochen oder ähnliches, sondern tatsächlich nur Material aus den Stoßzähnen. Die Menschen haben das Material offenbar schon vor den Höhlen präpariert.
Jeder Produktionsschritt, beispielsweise der Perlenherstellung, ist belegt. Also wir finden nicht nur die Endprodukte, sondern das Spannende hier gerade im Hohlefels ist, dass wir die gesamte Arbeitskette belegen können.
Jetzt wäre es fast zu schön, wenn die Forscher sagen könnten, neben den ältesten Kunstwerken und den ältesten Musikinstrumenten finden sich hier auch die ältesten Schmuckstücke, aber ganz so ist es dann doch nicht. Es gibt älteren Schmuck auf der Welt. In einer Höhle in Südafrika, der Blombos-Höhle, wurde vor 15 Jahren ebenfalls Perlenschmuck gefunden. Hier nicht aus Mammutelfenbein, sondern es waren durchlöcherte und mit Ocker eingefärbte Muschelschalen. Sie wurden auf ein Alter von 77.000 Jahren datiert, sind also mehr als 30.000 Jahre älter als die von der Alp. Und nochmal 10.000 Jahre älter sind die ebenfalls durchlöcherten Muscheln, die 2009 in Marokko gefunden wurden. Sie wurden vor 82.000 Jahren gefertigt, auch sie mit Ocker verziert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Menschen sind an all diesen Orten unabhängig voneinander auf dieselbe Idee der Perlenherstellung gekommen, oder sie entstand vor mehr als 80.000 Jahren in einer ursprünglichen Homo sapiens-Gruppe irgendwo in Afrika und hat sich von dort in verschiedene Richtungen ausgebreitet. Dafür spricht, dass auch ähnliche Techniken verwendet wurden, zum Beispiel das Einfärben oder Schmirgeln der Perlen mit Hilfe von Ocker.
Man findet auch die Reibespuren. Ocker findet sich sehr häufig auf den Stücken oder vielmehr noch die Reste in den Löchern. Das kann natürlich vom Tragen und von der gefärbten Kleidung herrühren, aber Ocker ist auch dazu geeignet, beispielsweise im letzten Schritt die Perlen zu polieren und nochmal ganz die Oberfläche ganz sanft zu gestalten.
Dass die frühesten Schmuckstücke älter sind als die ältesten Kunstwerke, überrascht nicht. Sowohl bei Schmuck als auch bei Kunst handelt es sich zwar um gezielt hergestellte ästhetische Objekte, der Unterschied ist, Kunstwerke, wie die berühmten Skulpturen von der Schwäbischen Alb, haben einen zusätzlichen symbolischen Gehalt. Sie stellen etwas dar. Schmuck kann zwar auch eine symbolische Bedeutung haben, aber sie beschränkt sich meist auf die eines Statussymbols, während die Bedeutung eines Kunstwerks deutlich darüber hinausgeht. Schmuck geht deshalb in der kulturellen Evolution der Kunst voraus. Und noch eine Stufe vorher ist das, was wir heute als Dekoration bezeichnen, dass Dinge mit Linien oder Mustern verziert wurden. Die frühesten Belege dafür stammen ebenfalls aus Afrika und sind noch älter als die ältesten Schmuckstücke. Solche Verzierungen finden sich aber ebenfalls auf den Fundstücken der Schwäbischen Alb. Und das wiederum ist das Fachgebiet von Eva Dudkiewicz. Sie ist Expertin für Linien. Denn Linien finden sich auf allen möglichen Eiszeitobjekten, nicht nur auf den Kunstwerken.
Oh,
bei den Linien untersuche ich zunächst einmal, welche Muster sind auf welchen Objekten drauf, wie verteilen sich die Muster. Es gibt einige Objekte, also einige Schmuckobjekte, die markiert sind. Und ansonsten finden sich sehr viele Markierungen auf Werkzeugen des alltäglichen Lebens, seien es Glätter, seien es Spitzen, wo man auch vielleicht davon ausgehen kann, dass vielleicht eine Person ihr Lieblingswerkzeug markiert hat, sozusagen besonders schön gemacht hat.
Was sich die Menschen dachten, als sie Linien in ihre Gegenstände ritzten, dieses Geheimnis wird sich kaum noch lüften lassen. Aber Eva Dutkiewicz will noch etwas anderes herausfinden. Sie vergleicht die Linien, die man auf den verschiedenen Objekten im Ach und im Lohnetal gefunden hat.
Welche Typen von Mustern gibt es jetzt beispielsweise im Vergleich Hohlefels oder Vogelherd? Sind es dieselben Muster oder unterscheiden die sich? Ja, und was ich halt hauptsächlich untersuchen möchte, ist, sind es jetzt dieselben Leute, die jetzt wirklich erst im Vogelherd waren und dann zum Hohlefels gelaufen sind, dann müsste man davon ausgehen, dass sie mehr oder weniger das gleiche Repertoire an Mustern benutzen. Und soweit ich es jetzt bisher untersucht habe, muss ich das ausschließen. Also ich tendiere momentan eher zu sagen, es sind nicht exakt dieselben Leute. Ich gehe eher davon aus, dass es zwei unterschiedliche kleine Gruppen waren, die in beiden Tälern gelebt haben, natürlich Kontakt miteinander hatten.
Der Schmuck aus den schwäbischen Eiszeithöhlen mag zwar nicht der älteste der Welt sein, aber er gibt den Tübinger Forschern trotzdem genügend neue interessante Fragen auf.
Gabor Pahl berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Trombone Shorty. Die CD mit dem Titel Parking Lot Symphony erschien bei Blue Note. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.